Gelobt seist du, Herr. Gepriesen bist du, Herr. Ja, wir haben ja gestern Taufgottesdienst gehabt, Taufe und dann die traditionelle Grillparty dabei. 27 Leute wurden getauft. Wir haben jetzt einen Teil die Urkunden übergeben. Andere, die kommen in den zweiten Gottesdienst ja am Abend, da werden wir ihnen die Urkunden geben. Und dann haben wir aus Michelstadt auch einen Schwung Leute gehabt, die wir getauft haben. Und so, dass wir insgesamt hatten wir 27. Wenn man das überlegt, dieses Jahr hat Gott so einen richtigen Aufbruch gegeben. Wir haben bis jetzt in diesem Jahr ungefähr 70 Leute getauft. Das musst du dir mal vorstellen, 70 Leute, die Jesus aufgenommen haben. Ja, kannst auch ganz ausmachen von mir aus. 70 Leute etwa, die in den Tod Jesu getauft wurden. Danke, Herr, dass du so Großes bewirkst und Großes tust. Mir war für heute Morgen und ist für heute Morgen und nicht nur für heute Morgen, sondern für unser ganzes Leben, aber thematisch heute Morgen, ist mir wichtig, dass wir uns noch etwas anschauen, was ihr zum Teil in dem Taufgespräch bzw. in dem Kurs Start in ein neues Leben, dass ihr dort schon auch durchgenommen habt. Aber ich will es uns in Gedächtnis rufen und will ein paar Dinge vertiefen. Irgendwie haben wir einen Hall da drin, ich weiß, das halt. Okay, Römer 6, 3 bis 11. Es kann sein, dass vielleicht ein Touch zu laut ist, dann liegt es manchmal einfach nur daran. Römer 6, die Verse 3 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Wisst ihr das nicht? Sagt er. Wisst ihr das nicht? Ihr wisst doch, ihr seid in seinen Tod getauft. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, wie er aus dem Grab also kam und wieder lebendig wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir. So auch wir. Sag mal, so auch wir. In Neuheit des Lebens wandeln. Jesus, als er aus dem Grab herauskam, hatte einen neuen Körper. Er war ein anderer Mann. Und Gott sagt in seinem Wort, als wir ins Wasser gingen, wurde der alte Mensch beerdigt. Genauso wie man den Leichnam von Jesus in die Gruft legte. So bist du in der Taufe begraben worden. Deine Gruft war unter Wasser. Jetzt, sagt er, ist Jesus aus dem Grab herausgekommen und lebt eine neue Identität. Und er sagt, so auch wir leben jetzt in einem neuen Leben. So auch wir. Und wir müssen das wissen, wir sind nicht mehr die Alten, sondern hier ist etwas passiert, wir werden das noch weiter sehen. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sind mit Christus gestorben. Also wir sind verwachsen mit ihm in Tod. Wir starben mit Christus. Es ist genauso, als Jesus starb, nahm er alle schon mit ins Grab, die sich einmal bekehren würden. So, wir sind also mit ihm begraben worden. So sind wir es jetzt auch, wir sind jetzt auch gleich seiner Auferstehung. Er ist auferstanden als mit einem neuen Körper. Und mit einem Geist, Seele, Leib ist er gewesen, mit dem er dann in die Ewigkeit ging. Und er sagt, so werden auch wir es, oder so sind wir es mit seiner Auferstehung. Wir sind ihm gleich. Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Vergangenheit. Das ist passiert. Wir sind nicht mehr die alten Adame. Wir sind der neue Mensch in Christus. Der alte Adam, der hat uns tot gebracht, der hat uns Gottesferne gebracht, der hat uns getrennt von Gott. Das war der natürliche Mensch, ohne Gott, wie wir ihn gelebt haben. Aber die Bibel sagt, dass Jesus der zweite Adam ist. Sie bezeichnet Jesus auch als den neuen Menschen. So, wir haben jetzt diesen neuen Menschen, wir haben Christus in unser Leben hineingenommen und angezogen, sogar wie wir weiter unten sehen werden, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Warum wurde unser alter Mensch mitgekreuzigt? Damit der Leib der Sünde, der Körper der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also, er sagt, dadurch, dass wir begraben wurden, wieder auferweckt worden sind, sind wir in ein neues Leben gekommen. Wir sind freigesprochen. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. Wenn wir verstehen, dass in uns die übernatürliche Kraft Gottes wirksam ist, wenn wir verstehen, was ich auch in den letzten Wochen immer wieder sagte, dass Jesus wirklich in uns lebt, wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, leibhaftig wohnt die Person Jesu in uns, der Vater, der Sohn. Jesus sagt, wenn er gestorben sein wird und wenn er dann zum Vater gegangen sei, dann sagt er, werden wir zu euch, mein Vater werden zu euch kommen und Wohnung in euch machen. Und dann wurden wir getauft im Heiligen Geist und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist zog in uns ein. Also Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie wohnen hier in diesem Körper. Sie wohnen in unserem Körper, leibhaftig. Wenn wir das verstehen, dann bekommen wir ein anderes Verhältnis zu Sünde oder zu Dingen auch im Alltag. Wir wissen, dass der, der alles geschaffen hat und dem nichts unmöglich ist, ist immer voll anwesend. Und er ist immer voll da, um uns in aller Kraft voranzubringen und auch zu verwandeln. Vor dem Gottesdienst hatte jemand ein Bild. Und zwar war es das Bild so, dass Jesus da letztlich so wie in einem Zelt saß. Ich fasse es mal kurz zusammen. Er war da drin und was er sich wünschte war, tiefe, herzliche Gemeinschaft. Dieses Zelt war also nicht, dass er jetzt mit dir, eine Kote aufstellt oder irgendwie auf den Campingplatz mit dir gehen will. Sondern in diesem Bild symbolisierte es, da sind Leute, die umgeben sind von Sorgen, von Schwierigkeiten und Problemen. Und sie versuchen dieser Dinge Herr zu werden. Durch Proklamation. Ich proklamiere es. Oder was Menschen auch für religiöse Anstrengungen machen müssen. Aber das, was Jesus sagte, ich bin mitten in den Umständen deines Lebens. Und wenn du auf mich schaust, dann werde ich derjenige sein, der die Dinge um dich herum, an dir, mit dir und so weiter, ich verändere es. Es ist nicht deine Leistung. Bekenntnisse verändern uns überhaupt nicht. Bekenntnisse zeigen uns nur, was uns durch Christus gehört. Wenn wir glauben, dass Bekenntnisse uns verändern, dann sind Bekenntnisse unser Gott. Dann brauchen wir keinen Jesus. Aber wir bekennen, was wir glauben. Wir bekennen, was wir wissen aus dem Wort. Das bekennen wir und wir sagen, Jesus, das, was da geschrieben steht, das tust du in mir. Das tust du in meinem Alltag. Das tust du in meinen Lebensumständen. Du bist der Veränderer. Die Dinge, die ich nicht klar machen kann, die machst du klar. Da, wo ich nicht fertig werde mit mir selbst, du hast in mir das gute Werk angefangen. Du, Herr Jesus, du vollendet es. Du bringst es zu Ende. Also es ist eine Sache, der in mir angefangen hat, ein gutes Werk, der wird es vollenden und dann gehen wir und Bekenntnisse und wir, oh ja, und dann dabei machen wir unsere Laufmärsche, ja. Und Jesus sagt, hey, streng dich doch nicht so an. Jesus sagt, ich wohne in dir, ich lebe in dir. Darf ich das, was ich in dir begonnen habe, zu Ende machen? Darf ich das zu Ende führen? Und sie sagen, danke Herr, wir sprechen dieselben Worte, aber wir sprechen sie mit ihm. Danke Herr, du lebst in mir und du bringst zu Ende, was du in mir angefangen hast. Verstehe? Die Kraft erwarten wir von ihm, nicht in unserem Bekenntnis. So, es ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass dieser Jesus in uns lebt. So wie er sagt, wir sind mitgekreuzigt, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde, der Körper der Sünde, der alte Adam abgetan ist, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. An einer anderen Stelle sagt, wir sind nicht mehr verpflichtet, der Sünde zu dienen. Und ich sagte es neulich schon mal in einem der Gottesdienste, wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus in uns lebt und wir werden versucht zur Sünde, dann werden wir sagen, nein, warum sollte ich das tun und den, der in mir lebt, beleidigen? Warum sollte ich das tun? Ich will das nicht tun. Der in mir lebt, nein, was muss er aushalten, wenn ich jetzt mich wieder in alte Dinge hineinbegebe? Nein, dieses Bewusstsein, es bringt uns nicht in eine Knechtschaft, es sagt mir aber auch, ich habe starke Anfechtungen, ich habe starke Versuchungen, aber Jesus, du bist in mir und du bist die Kraft in mir und deshalb muss ich nicht sündigen. Wenn aber jemand sündigt, dann sagt die Bibel, dann hat er für uns eine Sühne geschaffen und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Aber Paulus sagt, wir sind nicht mehr verpflichtet zu sündigen. Wir sind nicht mehr Diener des Verkehrten. Wir sind nicht mehr Diener der Sünde. Seid ihr mit mir? Denn wer gestorben ist, sind wir gestorben? Sind wir begraben? Wir sind wieder auferweckt. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen oder gerechtfertigt von der Sünde. Ist freigesprochen. Es ist so, die Bibel sagt, wenn ein Ehepaar heiratet, dann geben wir dieses Versprechen, bis dass der Tod uns scheidet. Und die Bibel sagt, dieses Ehepaar ist einander gebunden. Wenn jetzt der eine Ehepartner stirbt, dann ist der andere frei. So, und die Bibel sagt, wir sind mit Christus gestorben. Wir sind nicht mehr mit Sünde verheiratet. Wir sind nicht mehr mit dem alten Menschen verheiratet. Wir sind jetzt mit dem neuen Menschen, mit Christus verheiratet. Und dieser neue Mensch ist powerful, kraftvoll in uns am Wirken. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, sind wir das? So glauben wir, was glauben wir? Dass wir auch mit ihm leben werden. Wenn wir mit ihm gestorben sind und wir sind gestorben, begraben in der Taufe, jetzt wissen wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Mit ihm leben werden, das heißt, wir haben Leben Gottes, Zoe, Leben in uns. Ich habe mir in meiner Bibel notiert, wir haben einen Lebenskeim, den Lebenskeim Gottes in uns. Du hast in dir Gottes Leben, Gottes Lebenskeim. Und dieser Lebenskeim, der wird deinen ganzen Menschen erfüllen. Du bist in diesem neuen Menschen, Christus, aber du selber wirst Veränderung erfahren. Vers 9, da wir wissen, also wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er überlebt, lebt er Gott. So auch ihr. Sag mal, so auch ihr. Sag mal, so auch ich. Ich halte mich der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich halte mich der Sünde für tot. Der Text sagt hier, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Da ist es so etwa, wie rechne es? Schau es dir an. Du bist mit Christus gestorben. Du bist mit Christus begraben. Das ist, was er hier sagt. Und du bist mit Christus auferweckt, als du aus dem Wasser kamst. So sagt er, rechne dich, halte dich jetzt für tot. Es ist doch logisch, dass du nicht mehr der Alte bist. Es ist logisch, dass du jetzt der Neue bist. Er sagt, denk doch mal logisch. Du bist begraben, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferweckt, aus dem Wasser wieder rausgekommen und jetzt bist du der Sünde tot und jetzt lebst du wie Jesus für Gott den Vater. Wir leben für ihn. Galater 3,27 sagt, alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Das meint der Herr wirklich so. Der Herr meint, dass wir mit ihm überkleidet sind. Wir haben Christus angezogen. So wie ich das Hemd anhabe, so ist Christus überkleidet, um mich herum. Die Bibel sagt, Christus ist in uns und wir sind in Christ. In Christus. Die Bibel sagt, wir sind in Christus und Christus in uns. Wir hatten letzten Sonntagabend Christ in you, the hope of glory. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht meine Überlegungen, nicht meine coole Bibelkenntnis, die sollten wir haben. Nicht meine coolen Bekenntnisse, es ist gut, wenn du sie hast. Aber Christus in uns, das ist die Hoffnung für alle Situationen in meinem Leben. Die Person Jesus, die in uns lebt. Wir haben ja manches Mal im Deutschen so diese komischen Aussprüche. Es ist Kraft im Gebet. Im Gebet ist keine Kraft. Weil das Gebet ist nicht Gott. Verstehe, das ist falsche Denken. Im Gebet liegt überhaupt keine Kraft. Sondern wir sprechen mit dem Herrn, in dem die Kraft liegt und der verändert es. Wir meinen wahrscheinlich das so. Ich habe, also die letzten Wochen kommt immer wieder eine Karikatur bei einem Newsletter. Da ist jemand, der in seinem Treppenhaus hängt und am Treppengeländer und die Hände falten. Oh, mein ernstes Gebet, dass es doch bewirken möge, was ich hier gesprochen habe. Das ist Religion. Armer, verkrampfter Typ, der am Geländer hängt. So, aber weißt du, die sagen, Jesus, du bist in mir, du kriegst das hin. Genauso, manchmal denken Leute, wir müssen ja bitten, bittet und das wird euch gegeben. Aber was stellst du dir unter Bitten vor? Wenn wir am Tisch sitzen, Marita, unsere Töchter da sind, und dann sagen wir auch, kannst du mir bitte mal die Kartoffeln rüberreichen? Das ist eine Bitte, oder? Würdest du mir bitte auch die Soße geben? Würdest du mir bitte mal den Ketchup geben? Das ist eine Bitte. Jeder am Tisch kann jetzt sagen, nee, hol's dir selber. Ja, könnte man machen, oder? Hol's dir selber. Macht ihr das so? Nee. Nein, wir gehen, wir bitten. Ich weiß nicht, was wir uns tun. Oh Herr, ich habe so gebetet und gerungen, dass du mich hörst. Er hat dich schon gehört, bevor du gesprochen hast. Denn er sagt, das Wort war noch nicht auf meiner Zunge, da wusstest du es schon. Also warum musst du dich dann verkrampfen? Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Das Wort ist nicht auf meiner Zunge und du weißt schon, was ich sagen werde. Deshalb, bitten für mich ist, ich sage, Herr, es gibt Dinge, die stehen nicht in der Bibel. Es gibt Dinge, die würde ich gerne tun oder haben. Oder Dinge, manches Mal im Gemeindealltag, wo ich sage, da wünsche ich mir, dass es schneller geht. Dann sage ich, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass das und das da schneller läuft. Herr, da hätte ich jetzt eine Bitte. Das würde ich mir gerne wünschen. Das ist eine Bitte. Aber das ist ein Gespräch mit ihm. Versteht? Das ist keine Bitte, 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 Herr. Und der Herr wird sagen, okay, ich weiß, es steht nicht in der Bibel. Ich weiß, ich will es trotzdem haben. Ich würde es gerne haben. Ich könnte mir gut vorstellen, es zu haben. Oder das zu sein oder in etwas hineinzukommen. Und dann sage ich ihm das. Und er, wenn er sagt, ja, ich finde das gut für dich, dann wird er mir das geben. Weil er ist mein Vater. Er ist mein Vater. Ja? So, wenn ich daran denke, auch mit unseren Kindern, jetzt sind sie ja junge Frauen. Aber wenn ich daran denke, an meine Töchter, es gab viele Dinge, die ich für sie bereitet hatte, die ihnen gehörten. Aber gemäß dem Alter damals bekamen sie diese Dinge noch nicht. Und sie hätten eigentlich immer, Mensch, das will ich schon haben. Aber damals in der Altersstufe wusste ich, wenn sie das jetzt bekommen, ist das nicht gut für sie. Aber als der Zeitpunkt kam, dann habe ich es ihnen einfach gegeben. So, verstehst du, was ich meine? Gott weiß, was gut für mich ist. Was in seinem Wort steht, das ist klar. Da können wir hingehen. Die Bibel sagt, aus seiner Fülle haben wir uns herausgebettelt, Gnade um Gnade. Habt ihr das auch an euch so? Herausgebettelt. Aus seiner Fülle haben wir herausproklamiert. Oh, nein, aus seiner Fülle haben wir genommen. Wir nehmen einfach. Weil alles ist euer, weil ihr gehört Christus. So, wir haben Christus angezogen. Kolosser 2, 11 bis 12. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Taufe, mit einer Beschneidung, sorry, die nicht mit Händen geschehen ist. Also im Alten Testament, Beschneidung, männliche, Schnippschnapp, ne? Dann gab es Geschrei, sondern bei uns im Ausziehen, ihr seid nicht beschnitten mit einer Beschneidung mit Händen, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Zu Deutsch gesagt, ihr habt Christus aufgenommen, ihr seid jetzt markiert mit ihm, ihr seid jetzt teilhaftig geworden der göttlichen Natur, ihr seid wiedergeboren, das ist unsere Beschneidung. mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wer hat Jesus aus den Toten auferweckt? Gott. Epheser sagt, der Heilige Geist hat es getan. Gott, der Heilige Geist. Und Paulus sagt den Ephesern, ich habe gehört von eurem Glauben, ich habe gehört von eurer Liebe, ich weiß um all diese Dinge und ich bin so glücklich, dass ihr so voller Glauben und voller Liebe seid. Und jetzt sagt Paulus, jetzt bete ich, damit ihr erkennt, dass er in euch lebt. Jetzt bete ich, damit ihr erkennt, dass die Kraft, die Jesus aus den Toten holte, in euch wirksam ist. Beachte, man kann voller Glauben sein, man kann voller Liebe sein und trotzdem kann man nicht wissen, welche eine Power in einem ist. Und Paulus sagt, das bete ich, dass er euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Ihn zu erkennen. Ja, ihr seid voller Glauben für die Umstände, für die Situation, für euer privates Leben, für die Gemeinde. Ihr seid voller Liebe, egal was euch jemand sagt oder antut, ihr seid nicht beleidigt, ihr seid nicht mehr gekränkt. Ihr sagt ganz einfach, ich werde genauso Gnade erleben, wenn ich mich mal dumm benehme. Und ihr seid großzügig, ihr tragt nichts nach. Ne, so ist doch euer Zustand. Wenn der Ehemann vielleicht motzig ist, die Frau ist trotzdem total lieb. Wenn die Ehefrau motzig ist, dann ist der umgekehrt. Der Ehefrau motzig, dann ist der Mann total lieb. Der sagt, Schatz, sie hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Aber ich liebe sie trotzdem weiter. Und umgekehrt genauso. Wir lieben einander. Warum? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen. Und deshalb können wir lieben. Die Liebe ist ausgegossen. Die Kraft Gottes ist in uns und wir können lieben. Das ist eine Entscheidung. Lieben ist eine Entscheidung. Und er sagt, mit ihm begraben worden in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Dass du auferstanden bist, nachdem du aus dem Wassergrab gekommen bist, wird für dich wirksam, wenn du es glaubst. Glaube an die wirksame Kraft Gottes. Ich glaube, dass Jesus in mir ist. Ich glaube, dass ich, als ich aus dem Wasser kam, Christus angezogen habe. Er umgibt mich auch. Und ich glaube, dass diese Power, diese Kraft ist jetzt in mir wirksam und ist auch jederzeit verfügbar, egal in welchem Bereich. Die Kraft Gottes ist wirksam, wenn wir es glauben. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus in dir ist, dann wirst du immer vielleicht auch ängstlich sein beim Beten. Du willst vielleicht mit jemandem beten, der krank ist, und du sagst, oh, was ist, wenn es nicht passiert? Oh, was ist, wenn es nicht geschieht? Damit zeigst du, dass du nicht wirklich glaubst, dass Jesus in dir ist und dass er der Handelnde ist. Du denkst, es kommt jetzt auf dich an. Aber wenn du weißt, dass Jesus in dir wohnt, dann sagt er nur eins, lege den Kranken die Hände auf und der Herr war mit ihnen und bestätigt dir das Wort. Ich kann das Wort nicht bestätigen, egal wie ich mich anstrenge. Ich kann einen Teil bestätigen, indem ich predige oder meine Hände auflege oder die Dinge tun, die ich tun kann. Aber dass diese Freisetzung, die Errettung, Wiedergeburt oder Heilung, das geschieht durch den, der in mir und in dir wohnt. Er ist derjenige, der es tut. Und wenn wir uns mal so ganz, Paulus sagt, ich verlasse mich ganz auf Christus. Alleine auf Christus. Du bist in mir und du tust es. Herr, ich habe hier starke Anfechtungen. Ich habe hier große Probleme. Aber ich bin so froh, dass du in mir lebst und dass du deine Kraft jetzt in meine Seele, in meinen Körper, auch zur Stärkung, in meinen Geist fließt. Danke, Herr, du bist voller Kraft in mir, so ich kann widerstehen, weil du in mir der Eigentliche bist, der mit mir widersteht. Christus widersteht mit dir, Christus in dir tut diese Dinge. Seid ihr mit mir? Dass, wenn wir das mal verstehen, da drin ist er. Dann hast du kein Problem mehr mit Krankenbeten, da hast du kein Problem mehr mit Predigen. Da predigst du, wenn alle dir sagen, hier ist die Atmosphäre, da bekehrt sich keiner. Und du gehst hin und du predigst und du weißt, ich predige und der Heilige Geist macht dann seinen Teil. Ich brauche nicht würgen, ich brauche nicht dauernd immer wieder versuchen, zu überzeugen, mach es doch, glaubst doch, siehst du es denn nicht, du solltest jetzt, du musst jetzt. Nein, wir predigen und der Heilige Geist sagt, ich mache dann den Überführungsteil. Das ist so easy, das ist so leicht, das ist auch so, es ist fast bequem. Du und ich, wir predigen und der Herr tut's. der Herr bestätigt nämlich das, was wir predigen. Wenn wir natürlich Kraut und Rüben predigen, da hat er nichts zu bestätigen, weil er bestätigt ja das, was er geschrieben hat. Ne? Also wenn wir predigen, es kann sein, dass Gott will, dass du krank bist und kann sein, dass du ja, dass Gott dich mit Krankheit erzieht und dass Gott will, dass du mit dieser Krankheit ihn besser kennenlernst, dann sagt der Heilige Geist, sorry, im Moment habe ich nichts zu bestätigen, quark ruhig weiter. Rede dir ein Bart ab. Ja? Rede dir ein Bart ab. Das wird dann nicht geschehen. So, die Kraft mit ihm begraben, in ihm, nicht nur mit ihm, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, die so stark, die hat ihn aus den Toten geholt. Dieselbe Kraft lebt jetzt in uns. Ich bitte euch, bittet den Herrn, geht, da darfst du bitten, Herr, ich will erkennen, wie stark du in mir bist. Ich will dich erkennen, wie du in mir lebst. Ich will dich erkennen. Ich will erkennen, welch eine Kraft in diesem schwachen Körper ist. Paulus sagt, wir haben diese Kraft in irdischen Gefäßen. Wir haben diese Kraft in zerbrechlichen Gefäßen. Wir haben diese Kraft in Körpern, die manchmal vielleicht sogar gesundheitlich angeschlagen sind. Auch wenn du gesundheitlich angeschlagen bist, trotzdem ist die Kraft weiter in dir. Der Heilige Geist geht ja nicht her und sagt, ach, jetzt bist du krank, dann zieh ich mal aus, so einen Tempel will ich nicht. Nein, nein, er bleibt dauerhaft in uns. Der Heilige Geist ist dauerhaft in uns. Sag deinem Nachbarn, der Heilige Geist ist dauerhaft in dir. Letzter Abschnitt, Kolosser 3. Kolosser 3, ihr könntet eigentlich lesen Kolosser 3, 1 bis 17, aber ich lese nur die ersten drei Verse. In unserer Bibel haben die Bibelübersetzer überschrieben, himmlischer Sinn, der alte und der neue Mensch. Aber wir lesen nur die ersten drei Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also er sagt, wir haben gerade Kolosser 2, Vers 12 gelesen, begraben in der Taufe und in ihm auferweckt. So, Paulus sagt, das haben wir geklärt. Ihr seid also Auferweckte. Ihr seid nicht mehr im Tod. Ihr seid jetzt ein neuer Mensch. Deshalb geht dann Kolosser 3 gleich weiter. Wenn ihr also nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sucht, was droben ist. Lass dein Sinnen, dein Trachten, dein Denken in die himmlischen Örter gehen. In dem Bereich, wo Jesus lebt. Sinnt auf das, denkt auf das, denkt darüber nach. Sinnt über das, das kaut, das lasst durch eure Gedanken gehen. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Hatten wir gerade bei jemandem Taufspruch. Sind auf das, was droben ist. Denk darüber. Denk, weißt du, manche Leute beginnen, tun ganz schreckliche Dinge. Da geschieht ihnen etwas und ich sage, was ist mit dir los? Ja, ich denke darüber nach, warum ist mir das widerfahren? Warum ist mir das geschehen? War es eine Anfechtung? Wollte der Herr mir etwas zeigen? Habe ich was übersehen? Entschuldigung, mach so weiter, dann wirst du wirklich ein geistlicher, kranker Krüppel. Weil Gott sagt, so denken wir nicht. Habe ich was falsch gemacht? Hey, wenn deine Kinder erwachsen sind und jetzt laufen sie nicht, wie du dir das als Eltern vielleicht vorgestellt hast, da bringt es nichts mehr, darüber nachzudenken, wo habe ich in der Erziehung was falsch gemacht. Denn du kannst deine Kinder nicht wieder in Windeln legen und sagen, ich fange die Erziehung von vorne an. Das funktioniert nicht. Du musst das Gott überlassen, weil jeder ist jetzt auch für sich selbst Rechenschaft schuldig vor Gott und verantwortlich. Du musst das loslassen. Du musst das wirklich loslassen. Du musst loslassen. So, wir gehen also nicht, oh, was will mir das sagen? Was will mir diese Anfechtung sagen? Ja, diese Anfechtung will mir sagen, dass der Teufel mich verführen will, dass ich wieder auf die Schnauze falle. Da brauche ich gar nicht groß über nachdenken. Das ist nun mal so. Dass ich mich jetzt so ärgere, weil dieser Bruder, der hat sich wieder so benommen. Und ich ärgere mich, weil der Herr will mir zeigen, welcher Ärger noch in mir steckt. Hallo. Hat der Herr nichts anderes zu tun? Weißt du, was der Herr mir zeigen will? Ich wohne in dir. Du brauchst dich über ihn nicht zu ärgern. Vergib ihm so, wie ich dir vergeben habe. Aber was will er mir sagen? Oh, diese tiefe Erkenntnis, Ärger. Ärger in die Tiefe. Ärger in die Höhe. Ärger in die Breite. Was will mir der Ärger sagen? Hey, hör auf über so einen Quatsch. Geh her und sag, ich muss mich nicht ärgern. Was sagt die Bibel? Legt ab allen Ärger, allen Zorn. Nein, was ist das? Das heißt, ja, er nervt mich gerade tierisch. Er ärgert mich, tut er nicht. Er ist ein ganz lieber Mann, hat ja auch eine nette Frau, die er da gekriegt hat, die ihn mal heiraten wird, nicht wahr? Genau. Ich habe erst, hat ja dein Schatz hier vorne gesessen und du hinten. Da bin ich hergegangen und gesagt, und, habt ihr einen Vorehekrach? Nein, nein, du bist ja nur später gekommen. Nein, nein, das ist schon, man sieht schon, das ist, wenn die beiden kommen, das ist immer, als wenn die Liebesglocken klingeln. Naja, aber so ist das nun mal. Also von daher ist es kein Ärger. So, ich lege ab, Herr, ich entscheide mich, ich ärgere mich nicht darüber. Denn du, Herr, hättest Grund, jeden Tag dich vielleicht über mich zu ärgern. Du hättest Grund, dich zu ärgern über Dinge, die ich nicht so mache, wie du es dir eigentlich vorstellst. Also, und ärgert er sich über mich? Nein. Wir haben den Christus angezogen. Was mache ich? Ich ärgere mich auch nicht. Ich vergebe dir. Ich bin großzügig. Und dann schreibe ich dir einen Brief, damit du weißt, wie großzügig ich bin. Nein. Nein, nein. Wir vergeben, wie er uns vergeben hat. Wir rechnen das Böse nicht zu, wie er es uns nicht zurechnet. Gott war in Christus, versöhnte die Welt, Kosmos, Welt ist das ganze Weltsystem, in dem wir leben, versöhnte den Kosmos mit sich selbst, uns oder ihnen ihre Übertretungen nicht mehr zurechnend. Alles, was ein Mensch heute und morgen und der Vergangenheit getan hat, aber alles, wo immer ein Mensch sündigen wird, es ist schon bezahlt und versöhnt. Es wird aber für den Einzelnen nur wirksam, wenn er das im Glauben für sich annimmt und weiß, ich habe jetzt Christus, habe jetzt ewiges Leben und ich bin jetzt versöhnt mit Gott. Ich bin versöhnt. Die Versöhnung ist aber schon längst da. Ich habe es mir nur nicht geholt. Es ist genauso, wenn du einen Riesenberg Schulden hast und jemand bezahlt ihn für dich. Jemand bezahlt deine Schulden und du sagst, das nehme ich nicht an. Ich will von dem nichts bezahlt haben. Dann läufst du weiter rum, hast Schulden. Aber wenn du dann zur Bank gehst und sagst, ich akzeptiere, dass diese Person meine 100.000 bezahlt hat, ich akzeptiere das und ich nehme das an für mich, dann bist du frei. Solange du es nicht annimmst, bist du nicht frei, obwohl es bezahlt ist. You are with me? Seid ihr mit mir? Okay. Schluss. Also sinnt auf das, was droben ist. Denk über das, was droben ist. Denk darüber nach. Nicht, was auf der Erde ist, Kolosser 3,2. Nicht, was auf der Erde ist, Kolosser 3,3. Ihr seid gestorben. Begreift es, sagt er. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ich finde diesen Vers stark und dieses Wort verborgen. Weißt du? Verborgen, versteckt. Gott umgibt mich. Da sind wir wieder bei diesem, du Gott bist meine Schutzburg. Du bist mein starker Turm, in dem ich Zuflucht suche. Ich bin bei Gott, mit Christus in Gott verborgen. Wir sind zusammen mit Jesus im Vater. Und der Vater ist auch wieder in uns, sagt Jesus. So, merkt ihr, wie wir miteinander verknüpft sind? Der Himmel und wir, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und du. Und wir, auch als Gemeinschaft. Wir sind mit ihm verbunden. Wir sind bei ihm geschützt. Was immer auch geschieht, er sagt, ich schütze dich. Ich bewache dich, ich behüte dich. Und weißt du, da kommen die Pfeile und schießen. Und dann stehen wir manchmal da und sagen, oh, wo ist Gott? Wenn Gott jetzt da wäre, dann dürften ja keine Pfeile fliegen. Doch, sie fliegen. Denn die Bibel sagt, durch den Schild des Glaubens löscht du alle bösen Pfeile aus, die alle vorigen Pfeile aus. Durch den Schild des Glaubens. Was ist dein Schild des Glaubens? Dein Schild des Glaubens ist nicht ein Brett oder eine Tür, die du mit dir den ganzen Tag rumschleppst und davor stellst, wenn der Teufel irgendwo schießt. Sondern dein Schild ist total leicht, hat kein Gewicht. Es ist Glaube. Ich glaube, dass Gott mich umgibt und das ist Schild. Du, Herr, bist mir Schild, Schirm und Schutz. Ich glaube, dass Gott mich umgibt und ich glaube, dass die bösen Pfeile, die feurigen Pfeile mich nicht treffen werden, weil ich bin von Gott umgeben. Und die Bibel sagt, wenn ich das glaube, treffen mich die Pfeile nicht. Die meisten Leute glauben aber, dass es sie treffen könnte. Und wenn du es glaubst, dann sagst du, Gott, ich glaube im Moment nicht, dass du mich schützt. Dann dringt es in dich hinein, in dein Leben. Wir glauben. Und er sagt, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir sind in ihm eingehüllt, versteckt. Er wohnt in uns und wir in ihm. Du, wir haben so eine hervorragende Stellung. Und du musst wissen, ihr, die ihr aus dem Wasser gestern herausgekommen seid, ihr seid eine neue Schöpfung. Egal, wie dein Bruder ist. Sag, wir sind neue Schöpfung. Fehler machen wir alle mal. Ja? Also Papa ist vielleicht nicht das vollkommen. Okay. Naja, aber jetzt haben wir ja euch, ne? Nein, nein, der ist auch begraben. Er ist auch getauft worden. Der ist auch beerdigt. Der alte Halunke ist weg. Da ist jetzt ein neuer Mensch in Christus. Denkt doch nicht, dass es nur für die, die gestern getauft wurden. Alle ihr, die ihr schon vor Zeiten beerdigt wurdet. Vielleicht begreifst du endlich, dass du begraben bist. Verstehst du, warum Taufe auch so nötig ist? Sonst, solange du nicht getauft bist, läufst du mit deinem alten, stinkigen Kadaver durch die Gegend. Und du hast Christus nicht angezogen. Das ist wie jemand, der keine Klamotten anhat und dauernd sich schämt und sich verstecken muss. Wie Adam und Eva im Garten, Blätter als Schutznamen. Weil ohne Christus bist du nackig. Ohne Taufe hast du Christus nicht angezogen. Also werde getauft, ziehe Christus an und du bist geschützt. Verborgen in Gott. Verborgen in Gott. War das gut, was ich gesagt habe? Siehst du? Hm? Okay. Papa ist auch schon beerdigt worden. Hm? Wenn er vielleicht mal jammert, wie er ist oder so, dann sagt, Papa, du bist doch beerdigt, du bist doch ein neuer Mensch, sagt er mal. Papa, du bist doch neu. Papa, du bist doch neu. Nicht wahr? Und hey Kinder, ihr seid neu in Christus. Das müsst ihr mir jetzt nicht vorhalten, Papa. Jetzt brauche ich andere Worte. Nein, du brauchst immer diese Worte, dass du mit Christus gestorben bist, auferweckt und jetzt in Christus verborgen bist. Nicht wahr? Das gilt sogar, wenn ihr in Polen im Urlaub seid. Das gilt überall. Weil Jesus ist nicht nur in Deutschland. Habt ihr es gewusst? Also manche Leute denken, die Leute kommen alle nach Deutschland, weil Jesus nur hier zu finden ist. Nein. Er ist überall zu finden. Überall auf der ganzen Welt. Überall. Es gibt keinen Platz, wo du ihn nicht finden kannst. Aber es ist so schön, dass wir die vielen Menschen, die herkommen, dass wir ihnen Christus verkündigen müssen. Jemand fragte mich gestern, sagte, wie macht ihr das? Wie macht ihr das, dass die Flüchtlinge, dass bei euch sich so viele Flüchtlinge bekehren, dass sie Jesus aufnehmen? Was tut ihr da? Ich sage eigentlich gar nichts groß, die laufen uns einfach hinterher. Und sie gehen mit uns. Erinnert mich so ein bisschen ans Alte Testament. Gott sagt, sie werden kommen und sagen, lasst uns mit euch ziehen, denn wir sehen, Gott ist in eurer Mitte. Wenn Menschen sehen, Gott ist in unserer Mitte, dann wollen sie dabei sein. Dann musst du ihnen nicht sagen, hey, du musst dabei sein. Dann wollen sie dabei sein. Dann wollen sie dabei sein. Und Jesus ist hier. Amen. Jesus ist hier. Also, sag deinem Nachbarn, lieber Nachbar, du bist mit Christus begraben, du bist gestorben. Du bist mit Christus begraben. Und du bist mit Christus auferweckt. Und jetzt hast du Jesus angezogen. Jetzt bist du ein neuer Mensch. Verstehst du, mein Nachbar? Du bist ein neuer Mensch. Amen. Okay. Gott segne uns. Und wir wollen einfach den Herrn noch preisen und Zeit noch nehmen. Ja, wenn jemand Gebet braucht, wünscht. Wenn du heute hier bist und du hast Jesus noch nicht aufgenommen, dann bist du natürlich nicht geschützt. Da kann der Teufel mit dir Ping-Pong spielen. Aber wenn du sagst, ich habe Jesus noch nicht aufgenommen, ich möchte ihn aber in meinem Leben haben, dann kannst du gerade hier nach vorne kommen, wir werden zusammen beten. Ich zeige dir, wie Jesus in dein Leben kommt. Du bist ohne Jesus vielleicht hier reingekommen, aber mit Jesus wirst du rausgehen. Und der du im Internet bist, das gehört hast, ja, jetzt hast du fertig gehört, schalt deinen Computer aus oder von mir aus lass ihn an. Sag, Herr, ich habe verstanden, ich brauche dich. und ich nehme dich jetzt in mein Leben auf. Ich verstehe, so viele dich aufnehmen. Wer immer dich aufnimmt, dem gibst du das Recht, die Exousia, Vollmacht, Autorität, ein Kind Gottes zu sein. Also ich nehme dich in mein Leben auf, Jesus. Von heute an bist du mein Herr und ich werde von heute an dir nachfolgen. Das kannst du überall auf der Welt beten und Jesus kommt in dich rein. Wenn du das sagst, dann ist er in dir drin. Wenn du ihn aufnimmst, ist er drin. So wie du die Luft einatmest. Gerade ist die Luft, jetzt atme ich mal nicht, die Luft um mir ist da. Jetzt, merkt ihr, ich habe sie eingeatmet, jetzt hattet ihr ein bisschen weniger. So, jetzt ist die Luft in mir drin. So, wenn ich Jesus aufnehme, dann ist er in mir drin. Jetzt lebt Gott, Vater, Sohn in mir drin. Halleluja. Amen. Gott segne uns. Eine gute Woche.